Anstoß, der Fußball-Podcast.
Dann gehen wir das nochmal ganz kurz durch. Also, 4 Paar Boxershorts hast du, 8 Paar Socken. Dann wolltest du noch Laufschuhe mitnehmen. Hast du, okay, ein Sportshirt in kurz, in lang vielleicht auch noch eins. Dann hast
Reih in der Tube,
sehr gut. Pack das mal auf den Haufen, wo deine ganzen Utensilien sind, dein Deo und deine ganzen Sachen, dein Kulturbeutel. Genau, pack das mal auf den Haufen. Dann würde ich sagen, Sonnencreme, nimm mal einmal 30 mit und einmal 50. Mhm. Man hat nur eine Haut.
Deo.
Und leg mal hier vorne schon mal den Reisepass raus, Michael.
Kontaktlinsenreiniger brauche ich noch.
Ja. Und guck mal, hier von Oma, ich habe hier schon mal so 10 Dollar gewechselt. War ich vorhin bei der Sparkasse hier bei uns im Ort.
Das ist gut.
Ja. Also von daher, dann pack das mal alles nach und nach ein.
Dollar geht's nicht.
Und dann bringen wir dich zum Flughafen und dann geht es für dich nach Far Away in America.
Champs United, Far Away in America ist übrigens ohne Witz mein Beitrag für unsere Spotify-Playlist, die so heißt wie dieser Podcast, nämlich Anstoß.
Und dann muss ich ihm noch einmal in seine großen, schönen, blauen Lukas Kwasniok-Augen schauen, Michael Augustin, denn ich werde diese Augen lange nicht sehen. Allerdings werdet ihr ihn gar nicht mal so lange gar nicht mehr hören, denn wir versuchen trotzdem, und das ist jetzt ein bisschen kryptisch, von hinten nach vorne, wie sagt man, von da hinten durch den Rücken, Partie ins Auge. Ja, Michael Augustin sitzt auf gepackten Koffern und jetzt aber noch mir gegenüber. Wir sind im noch nobleren Nobelviertel. Ihr hört Anstoß. Mein Name ist Fabian Wittke und wir werden versuchen, auch während der WM regelmäßig, unregelmäßig diesen Podcast am Leben zu halten.
So ist es. Und woran erkennt man, dass ich mich schon seit Tagen im WM-Tunnel befinde?
Dass du mit einer Taschenlampe herumläufst, weil im WM-Tunnel ist es dunkel.
Nee, man erkennt es daran, dass ich gestern bei Aldi an der Kasse stand. Das Förderband war voll mit den Einkäufen. Die Summe, weiß ich nicht, 54,77 Euro blinkte auf. Ich wollte zahlen, habe meine EC-Karte rangehalten und wusste meinen PIN nicht mehr. PIN vergessen.
Ja?
Ja, PIN vergessen. Der war weg. Kennst du das? Ist dir das auch schon mal passiert?
Ich hatte das mal beim Bowlen, da wollte ich alle abräumen, aber dann blieb einer stehen und da hatte ich auch einen PIN vergessen.
Ja, bei mir war es der vierstellige PIN, der war weg. Dann habe ich aber nicht auf Risiko gespielt und zweimal den falschen
eingegeben. Das ist ein scheißen Gefühl, oder?
Und versucht beim dritten dann den richtigen zu erahnen. Nein, ich habe dann die andere Karte genommen. Ich habe ja mehrere Karten, also neben einer EC-Karte befindet sich auch noch eine Kreditkarte in meinem Portemonnaie. Die habe ich dann genommen, da ist der PIN relativ easy. Hat möglicherweise was mit wichtigen Daten meiner Töchter zu tun. Und die hat gar keinen PIN abgefragt. Aber der PIN der EC-Karte war weg. Und dann habe ich auf dem Weg nach Hause überlegt, wie war der denn noch die? Und habe ich so Zahlenkombinationen in meinem Kopf hergestellt. Und habe dann gestern noch irgendwo mal mit der Karte zahlen müssen. Und dann wusste ich ihn wieder.
Das ist komisch.
Oder er war kurz mal weg.
Ja, das ist ein ganz komisches Gefühl.
Weil ich zu viel WM im Kopf habe. Vielleicht auch die Checkliste, die Packliste, die du gerade ja auch schon völlig hier korrekterweise erwähnt hast.
Ich habe sie geleakt.
Du hast sie geleakt. All die Sachen befinden sich in meinem Koffer, den ich wirklich auch gestern oder sogar vorgestern angefangen habe zu packen. Ja, am Donnerstag, das ist dann aus heutiger Sicht übermorgen, um 7.30 Uhr geht's los. Hamburg, Frankfurt, Frankfurt-Husten. Und am 14., das ist dann Sonntag, spielt Deutschland gegen Curaçao in Husten und da werde ich dann als Reporter im Stadion sein. Und darüber werden wir dann möglicherweise in der nächsten Woche, in der dann nächsten Anstoßfolge sprechen. Die WM wird uns die kommenden Wochen begleiten, aber in dieser Folge geht es natürlich auch darum, dass sich der, wie hast du es gesagt, der FC St. Pauli berappelt hat.
Ja, der FC St. Pauli hat sich berappelt, der FC St. Pauli hat den Trainer des Jahrhunderts verpflichtet, den Aufstiegscoach.
Ist er das wirklich in Kiel?
Living Legend. Er ist der Xavi Alonso von Holstein Kiel auf jeden Fall.
Trainer des Jahrhunderts?
Nein. Also.
Aber es hätte ja sein können, dass also es anlässlich des 125-jährigen Vereinsjubiläums so eine Wahl gegeben haben könnte bei Holstein Kiel und dass man da Marcel Rapp als Aufstiegstrainer zum Trainer des Jahrhunderts gewählt hat, aber war nicht so, ne?
Nee, es gab diese Wahl nicht, aber wenn es den Trainer des Jahrhunderts hätte geben sollen, dann wäre es bestimmt geworden, des vergangenen Jahrhunderts, dann wahrscheinlich den Trainer der Meisterelf von 1912, ne? Genauso derjenige, der Ernst Möller sozusagen trainiert hat damals, die Älteren von uns werden sich erinnern, aber dieses Jahrhunderts wäre es wahrscheinlich Marcel Rapp geworden. Ja, Marcel Rapp ist der neue Trainer des FC St. Pauli. Ich sage herzlichen Glückwunsch. Und wenn man die Pressemitteilung bzw. die Trainervorstellung, die offizielle von gestern, heute ist Dienstag, gestern war Montag, so liest, dann ist es so dieser Klassiker, Andreas Bornemann, der Sportchef beim FC St. Pauli, hat so sinngemäß ja eher durchblicken lassen, dass man sich für einen neuen Trainer entschieden hat, aber gar nicht unbedingt gegen einen alten. Aber dadurch, dass man den alten ja gar nicht so richtig dann behalten kann, wenn man einen neuen Trainer verpflichtet, musste Alexander Blessin nun gehen.
Ja, darauf werde ich gleich auch noch mal ein bisschen ausführlicher eingehen. Erstmal möchte ich hier den toll eingedeckten Tisch loben. Hier stehen Nüsse, die schmecken, glaube ich, salzig, ne? Oder sind das, ja, man weiß nicht so richtig.
Das sind auch so diese Protein-Nüsse, weil ich möchte ja, dass du in Perfect Shape nach Amerika rübergehst.
Ich komme bestimmt mit 5 Kilo plus zurück, ne?
Ja, wahrscheinlich.
Nur Burger. Nur Milchshake,
Bacon,
nur Cola aus der 1 Liter Plastiktube,
Nachos mit künstlichem Käse, mit dem Nacho-Hut sitzt du im Stadion, wenn du in Mexiko bist.
Ja, der spendet viel Schatten, ne? Den brauche ich auf jeden Fall. Datteln sind hier noch, Mineralwasser, das ich eingefordert habe, weil ich eben noch laufen war und hier quasi frisch geduscht im Noble-Nobelviertel aufgelaufen mit. Und natürlich duftet der Kaffee schon, der sich noch in der French Press befindet, aber schenk ihn gerne ein. Und dann liegt hier noch ein Fitnessriegel von DM, 33% Protein. Warum nur 33?
Ja, ich dachte, das ist erstmal genau das Richtige für dich. Ein Drittel Protein für das erste Drittel. Mal gucken, was für die zweiten und dritten Drittel hier noch so passiert.
Wir teilen den Podcast in drei Drittel ein. Ja. Ne? Fußballspiele werden bei der WM ja nun auch in vier Viertel eingeteilt. Mhm. Durch die Hitzepause, die wird es dann immer so nach 22 Minuten, also bei Halbzeit der ersten und zweiten Spielhälfte geben, haben die Amerikaner ja dann auch den Sport, wie sie ihn sonst auch immer konsumieren. Und da werden wahrscheinlich dann viele, wenn es diese dreiminütigen Trinkpausen geben wird, aufstehen und nochmal nachladen.
Aber wie ist das eigentlich? Ich meine, wir drehen uns ja sehr, sehr gerne um uns selbst und lassen die großen Themen links und rechts des Weges liegen. Wie ist es aktuell für dich als Reporter? Freust du dich jetzt auf die WM? Natürlich bedeutet das auch gleichzeitig, du hast ja auch schon häufiger deine Familie hier angesprochen, jetzt erstmal 6 Wochen Tschüss. Ist das jetzt gerade so eine stressige Phase? Fällt dann der Stress ab, so was die ganzen Orga-Themen angeht, wenn du im Flieger sitzt? Wie sieht es gerade in Michael Augustin aus? Wie würde Markus Lanz sagen, so eine WM in Mexiko, Kanada und Amerika, das macht doch was mit einem.
Ja, du hast ja die 6 Wochen schon angesprochen. Ich versuche das jetzt wirklich wahrheitsgemäß zu beantworten. In 6 Wochen passiert viel. Der Sommer ist die schönste Zeit des Jahres, zumindest für mich. Und das sehen, glaube ich, auch meine Frau, meine Kinder so. Und da sind viele Events, die ich nicht mitbekommen werde. Ballettvorführungen, Sportfeste, da gibt's immer tolle Feste mit allen Schülerinnen und Schülern und den Eltern nach dem letzten Schultag oder am letzten Schultag. Das ist schon doof, auch so ein paar private Feste, die werde ich verpassen. Ich werde die natürlich alle vermissen. Ich war, seitdem ich Vater bin, noch nie so lange von meinen Kindern getrennt, weil ja auch noch kein Fußballturnier so lange gedauert hat. 41 Tage, 48 Nationen, 104 Spiele, die XXL-WM. Das ist der negative Schatten, der über diesem Fußballturnier liegt. Viel Negatives kann man ja auch im Vorfeld mitkriegen. Die WM findet in den USA statt. Da regiert Donald Trump. Donald Trump und Gianni Infantino haben, man hat es ja gesehen, Blutsbrüderschaft getrunken bei der WM-Auslösung. Das war ziemlich abstoßend, anmaßend, anbiedernd. Die WM ist aufgebläht. Die USA sind nicht mehr das Land der unbegrenzten Möglichkeiten für viele Nationen, auch für viele Menschen aus Teilnehmerländern. Das ist alles sehr negativ. Aber ich habe mir vorgenommen, wenn ich dann am Donnerstag in den Flieger steige, dann will ich das so unvoreingenommen wie möglich auf mich wirken lassen. Denn das ist ja auch richtig so. Man will ja als Journalist auch dem Ganzen offen gegenüberstehen und nicht mit einer vorgefertigten Meinung, die sich natürlich auch aufgrund der medialen Vorberichterstattung zwangsläufig ergibt, in das Turnier starten, weil sonst würde man ja sich Scheuklappen aufsetzen und die Augen vor den schönen Themen verschließen. Also man kann natürlich darüber streiten, ist es sinnvoll, so viele Nationen an der WM teilnehmen zu lassen. Die Kapverdischen Inseln sind dabei, Usbekistan ist dabei, Italien und Dänemark, zwei gute europäische Nationen. Aber nicht, die Argentinier werden wieder mit 30, 40, 50.000 Menschen in den jeweiligen Städten sein, in denen ihre Mannschaft spielt. In Mexiko wird die Euphorie grenzenlos sein. Und das ist ja auch eine Sichtweise, die man zumindest mal auf sich wirken lassen soll. Das war jetzt eine sehr ausführliche Antwort auf deine gar nicht so komplizierte Frage, finde ich.
Aber eine gute, und dafür ist der Podcast ja auch da, der heute wieder in eurem Briefkasten ist. Und zwar sagt man doch so schön, mach dich mit einer Sache nicht gemein, auch nicht, wenn es eine gute ist. Und von daher ist es ja so, selbst wenn man als Kriegskorrespondent in ein Krisengebiet fährt, darf einem die Arbeit, glaube ich, trotzdem Spaß machen, weil es ja genau die Aufgabe des Journalisten, des Reporters ist, Dinge zu übertragen, über Dinge zu sprechen, Dinge zu schildern und entsprechend auch bewerten und aufbereiten zu können. Und auf der anderen Seite ist es ja sicherlich auch, ich kenne das ja auch von sportlichen Großereignissen, so habe ich es immer empfunden, ein unfassbar großartiges Privileg, das machen zu dürfen. Ja, auch das live zu erleben, von vor Ort zu erleben, auch wenn es natürlich meistens deutlich mehr Arbeit ist, als es von außen denn so scheint. So, die machen da jetzt quasi 6 Wochen Urlaub und dürfen das alles erleben, bekommen wir noch Geld dafür. So ist es ja meistens tatsächlich nicht. Aber trotzdem ist es, finde ich, nach wie vor auch ein Privileg. Und von daher muss man sich, glaube ich, auch nicht schämen und auch nicht grämen, dass man sich dann auch auf diese Aufgaben freut. Und alles andere kann ich natürlich auch verstehen, wenn du sagst, so ja, da bist du bei der einen oder anderen Veranstaltung nicht dabei. Aber wie gesagt, auf der anderen Seite total, total cool, dass du exklusiv für Anstoß über, wie sagt man so schön,
Musical,
den großen,
ne? Das Musical, in dem meine Tochter mitspielt, also, werde ich auch verpassen, fällt mir gerade ein. Ja, das ist traurig, ansonsten fahre ich natürlich in erster Linie dahin, um euch da draußen frische Eindrücke aus den USA, Kanada und Mexiko mitzubringen. In den USA bin ich tatsächlich, in Kanada auch, in Mexiko weiß ich nicht. Meine ersten 3 Stationen sind Houston, Toronto und Dallas. Die ersten 3 Spiele, die ich übertragen werde, sind Deutschland gegen Curaçao, Deutschland gegen die Elfenbeinküste und Argentinien gegen Österreich. Wie es danach für mich weitergeht, weiß ich auch noch nicht. Aber ihr werdet es als Erste hier in diesem Podcast erfahren.
Aber auch alles geile Spiele. Also ich freue mich erstmal auf dieses Duell Deutschland-Curaçao. Ich glaube, das wird ganz, ganz besonders werden. Ich hoffe natürlich, dass wir hier auch an den heimischen Empfängern, an den Rundfunkgeräten, dass wir hier auch davon ganz viel mitbekommen werden. Aber diese, wie sagt man so schön, diese WM-Exoten, diese besonderen Teams, für die das natürlich ein Once-in-a-Lifetime-Moment ist, ist das natürlich total toll. Und genau darauf freue ich mich auch schon, auf diese Bilder, auf die Trikots. Ich meine auch diese, sowohl das Heim- als auch das Auswärtstrikot von Curaçao ist einfach unfassbar schön.
Wie heißt die Nationalmannschaft nochmal?
Curaçao?
Ja. The Blue
Curaçao?
Wave.
Also The Blue Wave.
Du hast in dem Quiz.
Ja, du hast ja recht.
Nicht aufgepasst.
The Blue Wave.
Das war natürlich die vorletzte Folge. Ja, in der vergangenen Folge haben wir über die Elfenbeinküste geredet. Ja. Möglicherweise geht's heute dann um den Finalgegner Spanien. Aber ja, da hast du natürlich recht. Da freue ich mich auch drauf. Ich glaube, es wird sehr warm, sehr heiß, vor allen Dingen in Texas, Houston und Dallas. Und da möchte ich allen die Doku empfehlen, die man, glaube ich, seit letzter oder vorletzter Woche in der ARD-Mediathek findet. Da geht es um das Scheitern der deutschen Nationalmannschaft bei der WM 1994 in den USA. 11 Helden, ein Albtraum. Deutschland kam natürlich auch von Franz Beckenbauer nochmal angestachelt als Top-Favorit zum Turnier mit Berti Fuchs als Bundestrainer. Beckenbauer hat im Übermut ja gesagt, nachdem Deutschland 1990 in Rom Weltmeister gegen Argentinien geworden war, ja, wenn jetzt noch die Spieler aus der DDR dazukommen, dann wird diese Mannschaft auf Jahre unschlagbar sein. Ja. Aber Jordan Lechkov hat dann bewiesen, dass man die Deutschen doch schlagen konnte, aus im Viertelfinale. Und da geht's auch um das Thema Hitze. Und Thomas Strunz ist es, glaube ich, der hat erzählt, dass es auf dem Rasen gefühlt 50 Grad waren und dass da, ich weiß gar nicht mehr gegen wen es war, in welchem Spiel es war, ein normales Fußballspiel gar nicht möglich gewesen ist. Und das sind auch klimatische Herausforderungen, denen sich die Teilnehmer bei dieser WM stellen müssen. Und ich glaube, damit verschwinden dann auch so ein bisschen die sportlichen Grenzen. Also der Top-Favorit wird dann vielleicht nicht so übermächtig sein gegen den vermeintlichen Außenseiter, der vielleicht dann mit den klimatischen Voraussetzungen ein bisschen besser klarkommt. Und das wird, glaube ich, auch spannend zu beobachten sein, dass das total irrsinnig ist, dass am Sonntag Deutschland um 12 Uhr in Houston, wo es auch sehr warm wird, gegen Curaçao spielt. Das ist ja völlig klar.
Definitiv. Du hast gerade eben Jordan Lechkov angesprochen. Bei welchem Verein hat er damals gespielt, als er Deutschland rausgeköpft hat?
Beim HSV.
Beim HSV natürlich. Icke Hässler überköpft, ja. Dann raus.
War kein gutes
Duell. Egner greift noch nach oben, kann den Ball nicht mehr erwischen. Und Jordan Letschkow bekam ja damals Morddrohungen. Das war auch ein ganz großes Thema als Spieler des HSV. Was sich dann aber natürlich Gott sei Dank nur als Drohung darstellte. Ja, da, spannend. Also diese Doku, wie so viele, habe ich auch noch auf meiner Liste.
Ich habe so viele Dokus mir reingezogen, die auch mit der WM zu tun haben. Esther Sedlacek und Thomas Hitzlsperger, da sind wir auch wieder in der ARD-Mediathek, waren auf Curaçao und haben die USA bereist. Ingo Zamperoni ist mit Philipp Avonou in den USA gewesen, hat eine etwas politischere Doku über die WM produziert.
Mit dem gucke ich häufig mal Fußball zusammen, mit Ingo Zamperoni.
Ja.
Dann treffe ich mich hin und wieder mal zum Fußball gucken.
Ja, das ist ein sehr spannender Typ auf jeden Fall. Hat ja auch durchaus durch die Ehe mit einer Amerikanerin Verbindung in die USA. Und das ist so meine WM-Vorbereitung. Die Poldi-Doku habe ich mir auch angeguckt bei Netflix. Hatte dann nicht so viel mit der kommenden WM zu tun. So schlau war ich dann auch nach den 90 Minuten. Aber ich muss auch noch ganz, ganz viel lesen. Also man bekommt dann ja ganz viele PDF-Dokumente, so Infomappen nennen wir sie, über die 48 Teilnehmernationen. Und davon habe ich noch nicht so viele angeklickt. Mache ich dann während der 10,5 Stunden Flug am Donnerstag. So, jetzt haben wir schon das erste Thema gesetzt oder war das noch das Vorgeplänkel? Wir haben ja noch gar nicht besprochen, ob wir mit dem neuen Trainer des FC St. Pauli einsteigen wollen oder mit der Fußball-WM.
Ich finde, wir sollten, also am Ende kannst du es dir aussuchen. Mein Bauchgefühl sagt, lass uns doch mal lieber mit der Fußball-WM einsteigen, lass uns doch mal mit diesen Eindrücken des vergangenen Wochenendes einsteigen, mit diesem 2:1. War das jetzt ein Zittersieg oder war das einfach nur ein typisches Testspiel, war das einfach nochmal viel auszuprobieren, darüber mit einsteigen. Dann gibt es natürlich noch das Lennart Kahl aus. Kaum habe ich den Lennart Kahl WM-Song geschrieben, schon gibt es das aus. Vielleicht hätte ich das nicht machen dürfen. Und dafür wurde ja auch noch jemand nachnominiert. Auch darüber könnten wir sprechen. Und dann vielleicht hinter der eine überrascht den anderen auch noch über den neuen Trainer des FC St. Pauli, zum Beispiel so als Idee.
Ja, dann machen wir das so. Dann machen wir das so. Ich finde, dass die Deutschen, wenn man sich jetzt die beiden Testspiele, die es jetzt unmittelbar vor dem Turnierstart gegeben hat, anguckt, okay in Form sind. Also sie haben die Amerikaner 2:1 geschlagen, sie haben gegen Finnland 4:0 gewonnen davor. Finnland hat sich noch nie für eine Fußball-Weltmeisterschaft qualifiziert, deswegen muss man auch so hohe Siege relativieren. Wenn du guckst, was so die anderen Favoriten gemacht haben, Frankreich hat zu Hause gegen die Elfenbeinküste mit 1:2 verloren, gestern gab es dann 3:1 gegen Nordirland, Spanien hat gegen den Irak nur 1:1 gespielt, hat dann gestern aber auch deutlich gewonnen. Und wenn du Spanien und Frankreich, das ist ja bestimmt jetzt keine gewagte These, so zum Kreis der absoluten Top-Favoriten dazu zählst, dann ist Deutschland mit einem 4:0 gegen Finnland und mit einem 2:1 gegen die Amerikaner eigentlich ganz gut dabei. Welche Aussagekraft hat das auf den weiteren Turnierverlauf? Wahrscheinlich keine. Aber das ist natürlich besser, als wenn man sich jetzt gegen Finnland zu einem 1:0 Arbeitssieg gequält hätte und gegen die Amerikaner verloren hätte oder vielleicht unentschieden gespielt hätte.
Das Einzige, was man natürlich sagen muss, was so ein bisschen hängen geblieben ist, ist, wenn du dir natürlich in Zeiten, sagt man so schön, das ist dann auch ein Indiz dafür, dass man selber alt ist, in Zeiten von Instagram und Social Media, als wird man das immer noch etwas als etwas Besonderes bezeichnen. Wenn man aber dann trotzdem mal so beobachtet, wie die deutsche Fußballnationalmannschaft denn gangsternd durch Chicago zieht, dann denkt man eigentlich irgendwie, dass die, wie heißen sie doch, 18718 Straßenbande,
47917
Straßenbande, als würden die so ein neues Video für YouTube produzieren, wenn du denn so Nick Woltemade und Florian Wirtz und Jonathan Tah durch Chicago ziehen siehst in Freizeitklamotte.
Nick Woltemade ist ja die Reinkarnation von Rudi Völler. Also ich finde, der sieht dem Rudi Völler der 1990er WM-11 immer ähnlicher.
Das sagen so viele, ich finde das gar nicht.
Ja, er ist deutlich größer. Ja. Er hat auch so lockige Haare, er trägt auch einen Schnauzer und das ist für mich Tante Käthe in groß.
Tante Käthe in groß. Die Großtante Käthe.
In sehr groß. Die Großtante Käthe. Nick Woltemade ist die Großtante Käthe. Absolut.
Sag mal, ist Nick Woltemade eigentlich deine Tante? Nee, meine Großtante Käthe. Alles klar. Ja, ich glaube, du kannst diese Testspiele nicht bewerten, weil du natürlich auf der einen Seite gegen Finnland diese Post-Bundesliga-Saison hattest und kommst frisch zusammen. testest dann da, musst irgendwie dieses Testspiel bestreiten, um vielleicht sozusagen diesen Auftakt des Zusammenkommens zu bewältigen. Und dieses Spiel gegen die USA, kommst da gerade an, bist da frisch vor Ort, weißt letztendlich auch nicht, was das so richtig soll. Es wird nochmal ein bisschen was ausprobiert. Ja, nein, vielleicht. Also, wo ich wiederum ganz gerne...
So viel wurde gar nicht ausprobiert. Also, ich finde, die Stammelf von Julian Nagelsmann zeichnet sich eindeutig ab. Da gab es jetzt ja nicht so viele Wechsel. Und Leroy Sané hat natürlich jetzt auch Punkte gesammelt, nachdem Lennart Kahl jetzt abreisen musste. Und Kai Havertz wird vorne im Sturm möglicherweise den Vorzug vor Dennis Undaf erhalten. Und viele Positionen stehen ja schon fest. Manuel Neuer hat jetzt auch zum ersten Mal wieder komplett das Training bestritten. Also der wird dann, wenn es so weitergeht, auch einsatzfähig sein am Sonntag gegen Curaçao. Was das angeht, war schon wichtig, sich einzuspielen und auch so ein Fußballspiel in den USA zu fühlen. Heutzutage reisen die Teams ja 10, 14 Tage vorher an, gerade bei so großen Turnieren in Übersee. Auch das ist total richtig. Und ich glaube, das hat schon was gebracht. Und Julian Nagelsmann weiß auf jeden Fall auch jetzt noch ein bisschen mehr, wie seine erste Elf aussieht. Und da gibt es, glaube ich, nicht so viele Änderungen. Also wir haben ja letzte Woche auch drüber gesprochen, wie viele Positionen da schon feststehen. Und ich glaube, so viele stehen da, so viele sind gar nicht mehr offen.
Es gibt ja auch aus sportwissenschaftlicher Sicht die Erkenntnis, dass man sagt, pro eine Stunde Zeitunterschied soll man einen Tag vorher anreisen. Das heißt also, das ist auch natürlich bewusst gesteuert, dass man entsprechend auch die Müdigkeit, die Zeitzone oder den Zeitzonenwechsel rausbekommt aus den Klamotten.
Asano Eduardo ist ein bisschen später angereist, aber das lag ja nicht an ihm, ne?
Nee, sondern an Lennart Kahl. Ja, dann lass uns doch nochmal darüber sprechen. Also das ist natürlich unfassbar bitter. Also das ist natürlich für jeden nochmal ganz besonders bitter. Marco Reus weiß, was ich meine. Aber ich glaube, so für einen 18-Jährigen, der natürlich so diesen ganzen Hype und ich glaube diesen ganzen Rausch der Saison mit diesem unfassbar starken Traumtor gegen Brügge in der Champions League, ging es ja so zum ersten Mal richtig raus, so aus der Bundesliga-Ebene auf Champions League-Ebene, unbeschwert, unbekümmert, was einem dann immer so einfällt, wenn man so Lennart Kahl gesehen hat, der Zocker, hat man zuletzt gesagt, und dann wird der WM-Traum wahr und dann gewinnst du die Meisterschaft das erste Mal, die Bilder vom Balkon, dann gewinnst du den Pokal, dann wirst du nominiert, dann nimmt dich der Bundestrainer mit. Und dann...
Den darfst du plötzlich im Auto vorne sitzen.
Genau, dann darfst du plötzlich auch mal mitbestimmen, darfst du auch mal ein Lied in die Spotify-Warteliste packen, auch mal deinen Song mit, wenn sie denn da alle unterwegs sind. Ja, und dann wirkt es natürlich so, als sei der, und das meine ich jetzt gar nicht, als einfach nur beobachtend, so als sei der junge Körper von Lennart Kahl eben auf diese Belastung noch nicht ausgelegt. Wir erinnern uns daran, dass er zum Ende der Saison zunächst erst, ich meine, es war ein Muskelfaserriss hatte und ausfiel und jetzt eben bei einem ganz normalen Abschluss im Training sich einen Muskelbündelriss zugezogen hat. Das scheint eben so zu sein, dass dieser junge Körper von Lennart Kahl, 18 Jahre alt, eben auf diese Belastung noch nicht entsprechend reagieren kann.
Das Gute für ihn, du hast sein Alter angesprochen, mit 18 hat man das Leben noch vor sich, da werden noch viele EMs und WMs kommen, an denen er teilnehmen könnte.
Aber das ist natürlich in diesem Fall kein Satz, den du als Entschuldigung oder als Erleichterung auffasst, ne?
Nein. Auffasst. Aber ja, wenn er sich irgendwie Mut machen will, dann wäre das vielleicht ein erster Ansatz. Ja. Der deutschen Mannschaft wird ja durch sein Fehlen auch viel verloren gehen. Er ist halt unbekümmert, er ist super gut im Dribbling, er kommt gut durch bis zur Grundlinie, spielt dann Pässe in den Rückraum, setzt seine Mitspieler gut in Szene, ist selbst auch frech und hat einen guten Abschluss und darf sich ja auch Fehler erlauben, macht sich keinen Kopf, scheißt sich nichts, wie, glaube ich, die Bayern so sagen. Und dieses Element geht der deutschen Mannschaft jetzt verloren. Mit Asan Ouedraogo ist ja auch ein sehr junger Spieler nachnominiert worden, aber der spielt eben nicht auf den Flügeln und wäre jetzt nicht der klassische Karl-Ersatz für die rechte offensive Seite im Mittelfeld, sondern der spielt eher zwischen den Linien im zentralen Mittelfeld. Und da gab es ja auch Nachfragen, warum hat sich Nagelsmann dann für Ouedraogo und nicht für Said Elmala entschieden, der jetzt, glaube ich, so ein paar Griechenland-Urlaubsfotos und Videos gepostet hat, Said Elmala. Und da hat Nagelsmann ja auch gesagt, Ouedraogo hat den Vorteil, dass er einfach mehr im Saft ist, denn Leipzig, sein Verein RB Leipzig, hatte Ende Mai noch ein Testspiel in Südafrika, an dem hat Ouedraogo auch teilgenommen. Und das letzte Spiel von Said Emala war das letzte Spiel des 1. FC Köln in der abgelaufenen Bundesliga-Saison, das war am 16. Mai. Und dann hat er nochmal betont, wie gut sich Ouedraogo bei seinem bisher einzigen Besuch in der Nationalmannschaft eingefügt hatte. Das war witzigerweise in Leipzig, also in der Stadt seines aktuellen Arbeitgebers. Da hat Ouedraogo dann auch ein Tor zum 6:0-Sieg gegen die Slowakei beigesteuert und Elmalas kurze Stippvisite in der Nationalmannschaft war jetzt nicht so, dass Nagelsmann danach zufrieden war, aber er hat danach ja auch defensiv bessere Leistungen für den 1. FC Köln abgeliefert, hat auch gespielt, dann vor allen Dingen auch nachdem Lukas Kwasniok nicht mehr FC-Trainer war und er hat gesagt, er hat für die Flügel auch noch genügend andere Spieler, Leroy Sané ist da zu nennen, der sich jetzt ja in Abwesenheit von Karl in den Vordergrund gespielt hat und auch Jamie Leveling gibt's noch und selbst Havertz und Musiala könnten im Notfall auf der rechten Seite im offensiven Mittelfeld spielen und das ist für mich dann auch okay, es so zu erklären, du hast wahrscheinlich eine andere Meinung, weil ich habe ja auch in den letzten Wochen rausgehört, dass du Said Emala auf jeden Fall mit zur WM genommen hättest.
Man kann das natürlich so daran festmachen, ne? Und ich möchte ganz generell nochmal sagen, was mir so ein bisschen auch zuwider ist, ist, dass viele Deutsche natürlich auch häufig vor so einem Turnier diese freudige Erwartung vor dem Scheitern haben, so dieses Negative, so hahaha, mal gucken und wollen wir mal gucken und Julian Nagelsmann und ja, ich mag den ja sowieso nicht und die deutsche Fußballnationalmannschaft, ja, mache ich ja sowieso nicht und erst wenn du quasi dann, ich sag mal, vielleicht gegen den ersten Großen gewonnen hast, erst dann kippt so dieses mit den verschränkten Armen vor der Brust, mürrisch guckende, wollen wir erstmal abwarten, so dieses typische Bild des Deutschen, der das Kissen aufs Fensterbrett legt und erstmal raus vor die Tür guckt, was da unten alles so passiert und hoffentlich passierte etwas, damit man sagen kann, siehste. So, also das mag ich gar nicht. Und deswegen geht es bei mir auch nicht darum, dass ich sage, so haha, und Stichwort Undav und Julian Nagelsmann und Undav muss ja und deswegen. Und so ein bisschen kann man ja sagen, ist es an Said Elmaler auch festgemacht, dass viele der Kritiker von Nagelsmann sagen, Said Elmaler ist ein Sinnbild der in Anführungszeichen Fehlpolitik. Und so sehe ich das nicht. Das Einzige, was ich kritisiere...
So kann man es ja auch gar nicht sehen, weil Said Elmaler hat noch nie ein Spiel für die deutsche Nationalmannschaft gemacht. Er hat in seiner ersten Erstligasaison bei einem Abstiegskandidaten sehr gut gespielt. So gut, dass er zumindest mal kurz dabei war und ein Kandidat gewesen ist für die Nationalmannschaft. Aber er hat ja noch keinen Leistungsnachweis da erbringen können.
Nein, hat er nicht. Aber man muss ja ganz ehrlich sagen, so, wo ich darauf hinaus wollte, ist, und das ist ja das entscheidende Argument, dass ich eben die Argumente von Julian Nagelsmann an den Haaren herbeigezogen finde, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich finde nur Hasan Ouedraogo zu nominieren, weil der jetzt in Anführungsstrichen anderthalb Wochen oder 10 Tage mehr im Saft ist, in Anführungszeichen. Es kann ja auch gleichzeitig bedeuten, das kann ich als Ausdauersportler zumindest bewerten. Wenn du mal 2 Wochen nicht im Training bist, dann baut der Körper ja auch wieder durch die Regeneration noch mehr Leistung auf. Du kannst ja einen Körper schwächen und eben auch trainieren durch das Training.
Aber das war ja gar nicht sein einziges Argument.
Nee, das war nicht sein einziges
Argument. Er hat ja noch zwei andere Argumente.
Ich bin aber noch gar nicht fertig mit meiner Sache.
Jetzt bin ich gespannt.
Ja. Und das Zweite ist, dass du sozusagen immer irgendwie was Negatives an Elmaler versuchst, so dir aus den Fingern zu saugen. Erstens tust du so, als würde Said Elmaler nichts anderes sein als ein Konterstürmer, was ja überhaupt gar nicht stimmt. Und jetzt sei er jetzt plötzlich auf mal derjenige, welche, der nicht mehr im Saft ist, weil er das letzte Spiel für den 1. FC Köln zu dem und dem Zeitpunkt gemacht hat. Wenn man jetzt mal wirklich Julian Nagelsmann an das Credo erinnert, nach Leistungsprinzip zu bewerten, dann war Hasan Ouedraogo auch noch mal eine lange Zeit in der Rückrunde verletzt, stand RB Leipzig nicht zur Verfügung und gleichermaßen hat Said Elmaler unter dem neuen Trainer nach dem Trainerwechsel beim 1. FC Köln eigentlich eine herausragende Rückrunde gespielt und das für einen Verein, der vom Abstieg oder beziehungsweise der im Abstiegskampf steckte oder beziehungsweise vom Abstieg bedroht war, so wollte ich das sagen. Und ich finde, das kannst du ja zum Beispiel auch nochmal so bewerten, habe ich auch schon mal gesagt, ich glaube für Borussia Dortmund als Maximilian Bayer oder als Lennart Kahl für den FC Bayern München, als junger Spieler für ein ohnehin schon sehr, sehr gutes Team, das die meiste Zeit gewinnt, in der Fußball-Bundesliga ein gutes Spiel zu machen, ist, glaube ich, deutlich leichter, als jetzt zum Beispiel für einen Luka Vucevic für den HSV, als in Said Elmaler für den 1. FC Köln. Und Hasan Ouedraogo Was hat er gemacht? Er hat einmal bei diesem Spiel in Leipzig nach seiner Einwechslung ein Tor geschossen für die deutsche Fußballnationalmannschaft.
Ja, er hat schon auch in der kurzen Zeit, die er hatte, gut gespielt. Also der hat da schon Eindruck hinterlassen. Und er hat ja jetzt auch nicht gesagt, dass El Mala nicht im Saft ist, aber er hat es halt verglichen. Und das letzte Spiel, an dem Ouedraogo aktiv teilgenommen hat, liegt halt nicht so weit zurück. 29. Mai versus 16. Mai. Und er hat ja auch gesagt, dass er gut angekommen sei in der Mannschaft und hat es ja auch verdient. Und du guckst dann ja auch nach Position. Das heißt ja nicht, wenn ein rechter offensiver Mittelfeldspieler ausfällt, dass du dann wieder einen Flügelspieler zwangsläufig nachnominieren musst. Das ist ja in keinem FIFA-Statut erforderlich, sondern er hat sich dann für Ouedraogo entschieden, der noch andere Positionen abdecken könnte. Und ich glaube, das ist jetzt kein Grund dafür, das spielt keine Rolle oder das wird jetzt nicht ausschlaggebend dafür sein, wie erfolgreich oder erfolglos Deutschland bei dieser Fußball-WM sein wird.
Ich finde nur einfach diese Argumente von Julian Nagelsmann nicht nachvollziehbar und zwar deshalb, weil sie nicht konsistent sind und zwar deshalb nicht, weil dann gilt dieses eine Argument, weil das jetzt sozusagen gerade auf diesen einen Spieler zutrifft, aber dasselbe Argument, das zählt wiederum in einer anderen Position nicht, weil wenn wir jetzt mal sagen, so Stichwort Fitness, dann nimmst du aber lieber einen 40-jährigen, überhaupt nicht fitten Manuel Neuer mit, der aus einer Verletzung kommt und den trainierst du erstmal wieder während der WM im Kader, schon auf der Reise, wieder in Richtung Nummer 1, obwohl du einen fitten Oliver Baumann hast und genauso sagst du jetzt auch mal so, ja, aber der steht da noch mehr im Saft, Ouedraogo. Das heißt, so, er legt sich das so zu hin, wie so zurecht, wie es gerade passt.
Aber wenn du das Thema wieder aufmachst, dann muss ich wieder meine Argumente von letzter und vorletzter Woche hervorholen. Manuel Neuer hat die Aura eines Weltklasse-Torhüters über ein komplettes Jahrzehnt, über anderthalb Jahrzehnte, 2010.
Das habe ich ja auch gesagt.
Das habe ich ja selbst auch gesagt. Das ist 16 Jahre her. Da hat er den Sprung in die Weltklasse geschafft. Und er hat eben auch Weltklasse gehalten gegen Real Madrid und gegen Paris Saint-Germain in diesen Champions League-Spielen, über die wir auch oft gesprochen haben. Nicht nur, aber in zwei Partien außerordentlich gut. Und Oliver Baumann, der hat kaum internationale Erfahrung mit der TSG Hoffenheim, hat sich jetzt mit Hoffenheim für einen internationalen Wettbewerb qualifiziert. Er ist natürlich ein guter Torhüter, aber wenn du das Momentum nutzen willst, und darauf kommt es ja bei so einem Turnier an, das nur aus wenigen Spielen besteht, dann musst du doch gucken, dass du den besten Torhüter mitnimmst. Und er kann Neuer sein. Und Neuer in absoluter Bestform ist noch besser als Baumann in Bestform.
Ich würde mir ein großes Poster ausdrucken von Julian Nagelsmann im Holzfällerhemd in Amerika damals und mit dieser kultigen Cap auf und dann auf meine Dartscheibe hängen, wenn ich jetzt Side Maler wäre. Als Wutbürger, Fabian, Wutwitke und ja, wie gesagt, ich finde,
der hat auch gar keinen Anspruch. Also
er hat keinen Anspruch, aber wie gesagt, immer die Bewertung, natürlich hast du keinen Anspruch, aber du machst ja doch Hoffnung.
Ja, natürlich, aber Hoffnung hat sich auch Matthias Ginter gemacht und Hoffnung haben sich auch Maximilian Mittelstädt und jetzt fällt mir gerade kein anderer Spieler ein, der nicht nominiert worden ist.
Selbst Nikolai Rimberg.
Nikolai Rimberg, super Witz. Tim Kleindienst hat sich vielleicht auch noch Hoffnung gemacht, wobei der war auch zu lange verletzt. Aber Matthias Ginter und Maximilian Mittelstädt sind sicherlich zwei Beispiele von Spielern, die sich definitiv Hoffnung gemacht haben. Und El Mala hat ja nie für die deutsche A-Mannschaft gespielt. Der kann jetzt ja nicht sagen, ey, ich habe doch hier in zwei Länderspielen ein Tor vorbereitet und habe irgendwie zweimal die Latte getroffen und habe super Laufwerte gehabt. Der war ja gar nicht komplett dabei.
Aber das ist ja kein Kriterium für die Nominierung oder nicht, weil irgendwann ist es ja immer das erste Mal und da es geht ja genau darum, dass Said El Mala gemessen an seinen Werten und seiner Performance und seiner Leistungsdaten einfach diese Nominierung möglicherweise und so sehe ich das schon längst verdient gehabt hätte und das ist eben genau der Punkt. Das heißt, das Argument kann ja nicht sein, du warst noch nie dabei, deswegen bist du nicht dabei, sondern das Argument hätte sein müssen, du spielst ja überragend in der Fußball-Bundesliga beim Abstiegskandidaten, du müsstest längst dabei sein. Weil Lukas Podolski hat es sogar geschafft, in der zweiten Liga für den ersten FC Köln Nationalspieler zu sein.
So, jetzt nehme ich noch mehr die Rolle eines Anwalts von Julian Nagelsmann ein. Das Spiel der deutschen Nationalmannschaft mit Ball findet überwiegend im letzten Angriffsdrittel statt. Deutschland wird wahrscheinlich in der Vorrunde in allen drei Spielen mehr Ballbesitz haben. Said El Mala braucht mehr Raum vor sich. Der braucht seine Explosivität. Der braucht 20, 30, vielleicht auch 40 Meter, um ins Tempo zu kommen und hat dann natürlich eine unfassbare Abschlussquote, geht ins Risiko, hat viel Mut und wird dafür ja oder wurde dafür in der abgelaufenen Saison auch oft belohnt. Aber dieses Spiel gibt es bei der deutschen Nationalmannschaft nicht. Und deswegen kann ich es verstehen, dass sich Nagelsmann, selbst nachdem jetzt nochmal ein Türchen für ihn hätte aufgehen können, für Uedraogo und eben nicht für Elmaler entschieden hat. Ja, du kannst in gewissen Situationen bei einem Turnier, und jetzt denken wir wieder an den Odonkor-Moment von 2006 zurück, auch solche Spieler brauchen, um den Gegner zu überraschen und gewisse Skills dann für diesen einen Moment einwechseln. Das wäre ein Argument gewesen, das für Elmaler gesprochen hätte. Aber wenn die WM normal verläuft, normal, dass Deutschland zumindest in diesen ersten drei Spielen die spielbestimmende Mannschaft ist und das Spiel dann auch mehr in der Hälfte des Gegners stattfindet, dann passt Elmaler nicht.
Ja, und trotzdem ist Maximilian Bayer mit dabei, der genau dieser Spieler ist, der genau dieser Konterspieler ist.
Ja, aber Maximilian Bayer ist jetzt keiner, der irgendwie so aus der Tiefe kommt und den Ball reinzimmert. Bayer ist auch, ich will es jetzt mal, ich glaube, Nagelsmann hat mal diese Spieler Worker genannt oder keine Ahnung. Also auf jeden Fall ist er auch einer, der viele Lücken reißt, der unfassbare Laufwerte hat, 12, 13, noch mehr Kilometer, der mit einem hochroten Schädel kurz vor der Besinnungslosigkeit ausgewechselt wird und der ja für Borussia Dortmund auch keine so schlechte Saison gespielt hat. Bei einem Verein, der, das muss man sagen, auch international seine Fußabdrücke hinterlassen hat. Ich finde Elmaler auch gut. Also ich finde den Weg toll. Ich habe den in der dritten Liga, als er noch bei Viktoria Köln spielte, beobachtet und dachte, wow, was für eine Waffe. Und dann hat er beim 1. FC Köln ja im Prinzip das Lukas Podolski-Märchen von vor 20 Jahren ja nochmal auf seine ganz eigene Weise nachgeschrieben. Aber ja, es reicht offenbar noch nicht, um in diesem WM-Kader dabei zu sein. Und ich glaube, es wird nicht darüber entscheiden, ob Deutschland jetzt im 16. Finale rausfliegt oder bis ins Finale kommt. Also da wird Said Elmaler, glaube ich, nicht der entscheidende Faktor sein.
Nee, und Hassan Ouedraogo auch nicht.
Genau.
Und von daher
Lennart Kahl schon eher, weil er es auf absolutem Top-Niveau, du hast die Champions League angesprochen, schon bewiesen hat.
Definitiv. Vielleicht können wir das ja auch nochmal mit in die Q&A, wie man so schön sagt, wir jungen Wilden, mit aufnehmen. Ich finde, genau, man kann Entscheidungen bestimmt nachvollziehen. Ich kann nur die Argumentationsführung von Julian Nagelsmann häufig nicht so ganz nachvollziehen. Und natürlich gibt es auch Argumente, die dafür und die dagegen sprechen. Die dagegen sprechen, die dafür sprechen. Womit machen wir weiter?
Mit der Kultrubrik.
Wollen wir jetzt die Kultrubrik starten?
Auf jeden Fall.
Also das heißt, du möchtest meinen Lennart Kahl-Song nicht hören?
Doch.
Doch, okay, dann pass mal auf. Dann
letzte Woche hast du ja schon mal einen Song kreiert. Den hast du ja bei uns auf Instagram verlinkt. Lennart Kahl. Ist das ein Mann oder eine Frau, der da singt oder die da singt?
Ist das nicht egal in der heutigen Zeit?
Ist egal.
Ist egal, ne? Lennart Kahl, der kleine Große.
Das macht er hier nebenbei in seinem Tonstudio. Ja. Wir sind ja im Podcastraum. Da hinten, weit weg, hier im Südflügel der Wohnung im Noblenviertel, gibt es noch ein Tonstudio. Da produziert Fabian Woche für Woche einen Hit nach dem anderen.
Die großen Songs hört ihr immer zuerst bei uns. Enjoy Anstoß. So, der eine, wie heißt die Rubrik noch? Überrascht den anderen, ne?
Der eine überrascht den anderen. Für Ersthörerinnen und Ersthörer kommt hier eine kurze Bedienungsanleitung. Ich weiß gleich nicht, was Fabian mit mir vorhat. Und er weiß nicht, wie ich ihn überraschen werde. Und schon geht's los mit diesem Opener.
Das ist der eine, der überrascht den anderen. Und wiederum der andere, der weiß nichts davon.
Das ist der eine, der überrascht den anderen. Und wiederum der andere, der weiß nichts davon.
Der eine überrascht den anderen.
Ich gebe hier Regieanweisungen. Fabian versucht selbst noch den letzten Kaffee aus der French Press rauszuquetschen, hat mir die Tasse, ich würde mal sagen, ein Achtel gefüllt und ich habe darauf hingedeutet, er soll auch an sich denken und jetzt hat er auch noch 3-4 Tropfen in seine Tasse geschüttet.
Lecker.
Ich habe ja in der vergangenen Folge mit dir ein Elfenbeinküste-Quiz gemacht, in der Folge davor ein Curaçao-Quiz. Was glaubst du wohl, was heute kommt?
Ein Ecuador-Quiz.
Ein Ecuador-Quiz, so ist es.
Das heißt aber, du hast mich nicht überrascht, weil ich habe da schon mit gerechnet. Das passt gar nicht in diese Rubrik.
Ja, aber wir werden heute ganz viel über Ecuador lernen. Das ist ja das Land, das in der WM-Qualifikation in Südamerika hinter Argentinien und noch vor Brasilien und Uruguay den zweiten Platz in dieser Qualifikationsgruppe belegt hat und hat 21 von 29 Punkten in Heimspielen geholt. Ecuador ist sehr, sehr heimstark, zu Hause ungeschlagen. Was ist die Besonderheit bei Heimspielen in Ecuador? A, der Rasen dort ist kleiner. B, der Wind im Stadion ist extrem stark. Oder C, die Luft ist sehr dünn, weil Quito, da wo Ecuador seine Heimspiele austrägt, in 2800 Metern Höhe ist.
Das Letzte.
Das Letzte ist richtig.
Ja, genau. In Quito.
Und da ist es so, dass Ecuador kaum zu bezwingen ist, weil die ecuadorianischen Spieler logischerweise mit diesen äußeren Bedingungen viel besser klarkommen als ihre Gegner. Wie gesagt, 21 von 29 Punkten in der Qualifikation zu Hause geholt. Ecuador ist in 13 von 18 Spielen ohne Gegentor geblieben.
Gegendor heißt es dann eigentlich.
Ohne Gegendor. Das liegt zum einen an Piero Hincapié, der mal bei Bayer Leverkusen gespielt hat, mittlerweile beim FC Arsenal unter Vertrag steht, ja auch am Champions League Finale der teilgenommen hat. Übrigens auch William Pacho, der hat sogar die Champions League gewonnen als Verteidiger von Paris Saint-Germain. Die beiden spielen in der Abwehr von Ecuador. Pacho kennt man vielleicht auch noch. Der hat mal in der Bundesliga gespielt. Für welchen Verein? A. Eintracht Frankfurt. B. Borussia Mönchengladbach. C. RB Leipzig.
Borussia Mönchengladbach.
Eintracht Frankfurt.
Okay. Roberto Pacho.
William Pacho. Mhm. So, aber Defensive stark. Vorne klappt es noch nicht so richtig. Nur 14 Tore in 18 Spielen. Und 6 davon hat Enner Valencia erzielt. Der ist mittlerweile 36, der hat auch an den vergangenen Weltmeisterschaften schon teilgenommen und hatte auch regelmäßig WM-Tore für Ecuador erzielt. Und da muss ich jetzt ein bisschen weiter ausholen. Der hat auch ein bewegtes Leben außerhalb des Fußballplatzes und liefert Stoff für reichlich Skurriles. Es geht um Enner Valencia, den Torjäger, die One-Man-Show in der Offensive Ecuadors. Folgende Geschichte möchte ich mit dir besprechen. Mhm. 3 Geschichten. Du sollst mir sagen, welche stimmt. Die leidvolle Kindheit hat Enner Valencia abgehakt, als er mit Vater Remberto, verewigt im zweiten Vornamen, Kühe molk und Milch auf den Straßen verkaufte. Also er kommt aus armen Verhältnissen. Ist das richtig oder ist das hier richtig? Im Oktober 2016 suchten Behörden den Stürmer wegen ausstehender Unterhaltszahlung für seine Tochter auf. Mitten in einem Spiel gegen Chile täuschte er deshalb einen Zusammenbruch vor und ließ sich mit einem Golfwagen vom Feld in einen Rettungswagen transportieren. Beamte rannten hinter ihm her, Valencia entkam und blieb auf freiem Fuß. Oder stimmt Geschichte Nummer 3? Im Sommer 2020 wurde Valencias Schwester Ersi in San Lorenzo von einer bewaffneten Bande als Geisel genommen und 10 Tage lang festgehalten, bevor sie unverletzt freigelassen wurde.
Ich glaube, das stimmt alles.
Ja.
Ja, ne?
Ja.
Ich glaube, das habe ich alles tatsächlich schon mal irgendwo gehört und gelesen. Ja.
Das stimmt alles. Das
stimmt alles, ne?
Ja. Krasses Leben, ne?
Ja, ja.
Die Fußballer Ecuadors, jetzt mal abgesehen von Enner Valencia, sind gar nicht die großen Sporthelden des Landes. Die Sporthelden sind Jefferson Perez und Brian Pintado. Welche Sportart haben sie betrieben? Man muss dazu sagen, einer von beiden hat das erste olympische Gold für Ecuador geholt und der zweite in derselben Sportart noch einmal. 1996 wurde zum ersten Mal ein Ecuadorianer Olympiasieger und 2024 ist es dann zum zweiten Mal passiert in derselben Sportart. Es geht um Jefferson Perez und Brian Pintado. Sind das Boxer, Leichtathleten oder Schwimmer?
Schwimmer nicht. Schwimmer glaube ich nicht. Leichtathleten eigentlich auch nicht. Leichtathleten hätte ich irgendwie auch. Ich sag Boxer.
Es sind Leichtathleten.
Wirklich?
Mhm. Welche Sportart? Eine Sportart, die merkwürdig aussieht. Du machst sowas Ähnliches, aber bei dir sieht das flüssiger aus. Du läufst auch lange Distanzen, du läufst ja Marathon.
Ach, gehen?
Gehr, genau.
Ja, ja.
Gehr Jefferson Perez hat 1996 in Atlanta das erste olympische Gold für Ecuador geholt. Okay. Und Brian Pintado ist das 2024 in Paris nochmal gelungen. Ecuador gegen Deutschland, das gab es ja auch 2006 bei der WM in Deutschland als Vorrundenspiel. Übrigens auch als drittes Vorrundenspiel. Wie ging es damals aus? 1-0 für Deutschland, 1-1 oder 3-0 für Deutschland?
3-0.
Richtig. Wer hat damals kein Tor geschossen? Miroslav Klose, Lukas Podolski oder Oliver Neuville? In diesem Spiel.
Mhm. Oliver Neuville.
Richtig. Klose hat 2 Treffer erzielt, Podolski 1. So, und jetzt kommen wir zu einem aktuellen Spieler.
Ole Kopke.
Was ist denn das?
Jetzt klingelt mein Telefon.
Da ruft dir jemand an.
Ja. Hat man verstanden, wer das war, ne?
Nee, ich...
Ole.
Achso, ich habe verstanden, Incoming Call oder sowas. Nee. Egal. Es geht um einen Spieler, der zum aktuellen WM-Kader Ecuadors gehört. Jeremy Arevalo, 21 Jahre, ein talentierter Stürmer. 3 Geschichten über ihn, eine davon stimmt. Geschichte Nummer 1, er hat in der vergangenen Saison in der 3. Liga gespielt, also in Deutschland. Geschichte Nummer 2, Vater ist Spanier, Mutter Deutsch, er hätte also auch für den DFB spielen können. Oder Geschichte Nummer 3, es geht um Jeremy Arevalo, er wurde in einem Interview nach der deutschen Hauptstadt gefragt und hat Hamburg geantwortet.
Das letzte nicht, das zweite auch nicht, das erste ist richtig.
Ja, er hat in der vergangenen Saison in der 3. Liga gespielt und zwar für die 2. Mannschaft des VfB Stuttgart. Der VfB hat ihn für 7 Millionen Euro verpflichtet, er hat aber auch für die 1. Mannschaft gespielt. Jo, das war das Ecuador-Quiz.
Vielen Dank.
Für dich, für euch, für alle, die sich noch ein bisschen mit der WM befassen müssen.
Auseinandersetzen wollen. Okay, ich habe mir überlegt, ich habe mal wieder ein kleines Ranking-Spiel ausgegraben.
Das überrascht mich jetzt aber sehr.
Das überrascht dich sehr. Und zwar Spieler von 1 bis 10, jetzt mal unabhängig von Lennart Karl. Wenn du einen Spieler nachnominieren müsstest, welchen dieser Spieler würdest du sozusagen in der Reihenfolge wählen? Mhm. Auf der 1 ist derjenige, den du am liebsten in der Nationalmannschaft sehr hässt und auf Rang 10 jenen, den du am wenigsten gerne dabei hättest.
Ich wette mit dir, der Name Nicolai Remberg wird gleich auch irgendwie auftauchen.
Schauen wir doch mal. Fangen wir doch mal an. Nummer 1, Karim Adeyemi.
6.
6. Zweitens, Robert Andrich.
5.
5. Drittens, Nicolai Remberg.
10.
Nummer 1, 2, 3, 4. Tom Rothe.
9.
Kinder können so gemein sein. Jetzt kommt der absolute Hassspieler von Michael Augustin, Said El Mala.
2.
2. Machen wir den nächsten. Maximilian Mittelstädt.
1.
Oh. Der nächste heißt Kenneth Eichhorn.
Eigentlich 11, aber 8.
8.
9 und 10 sind ja schon belegt.
9 und 10 sind schon belegt. Wir haben 6, 5, 10, 9, 2, 1 und 8. Der nächste hört auf den Namen Tom Bischoff. Hof.
3.
Fabian Reese.
7.
7 ist noch zu haben.
4 ist nicht mehr zu haben, ne? Doch, 4 ist auch noch zu haben. 4 ist, glaube ich, die letzte offene Position.
Matze Ginter.
Ja, sehr gut. 4 hätte eigentlich weiter vorne sein müssen.
Also, laut Michael Augustin, Maximilian Mittelstädt auf die 1. Auf der 2 Said El Mala. Auf der 3 Tom Bischoff. Bischoff oder Bischoff? Hof, ne? Bischof.
Tom Bischof.
Bischof, man ist ein bisschen so in der Mitte, ne? Aber eigentlich geschrieben
Bischof.
Hof.
Bischof.
Ja, Bischof.
Tom Bischof.
Tom Bischof. Dann Robert Andrich auf der 6, Karim Adeyemi, 7 Fabian Reese, 8 Kenneth Eichhorn, 9 Tom Rothe und gar nicht dabei in der Aufzählung von Michael Augustin. Erstaunlicherweise Nikolai Rehmberg.
Auf der 10.
Auf der 10.
Auf der 10. Genau. Jetzt reden wir
über Christian Eriksen.
Ach so.
Nee, aber ganz kurz nur 2 Gedanken dazu. Das ist schon krass, oder? Wenn du innerhalb von, jetzt sage ich mal, wenigen Jahren das zweite Mal kollabierst, dann bist du doch wahrscheinlich dem Karriereende doch auch näher, als du vielleicht irgendwie selber geglaubt hast, oder?
Boah, ich bin kein Mediziner. Ich glaube, es war aber ja nicht so heftig wie bei der EM 2021. Nee. Und es sind ja auch Bilder mit Daumen hoch aus dem Krankenhaus, ja, ja, relativ schnell bei Social Media von ihm veröffentlicht worden. Aber ja, ich habe jetzt nur Fotos gesehen, wie die Mitspieler ähnlich wie vor 5 Jahren dann um ihn herum standen. Das Testspiel zwischen Dänemark und Ukraine ist ja nach seinem Zusammenbruch dann auch abgebrochen worden. Da wären Erinnerungen wach, und zwar keine guten. Er spielt mit einem Herzschrittmacher. Was soll ich dazu sagen? Also ja, vielleicht hast du recht, dass er langsam über das Karriereende nachdenken sollte. Vielleicht ist auch alles gar nicht so dramatisch. Vielleicht hat auch die Saison des VfL Wolfsburg sehr viel mit ihm gemacht, physisch mit ihm gemacht, das sage ich jetzt ohne Augenzwinkern. Er hat ja sehr viel gespielt und ja, am Ende hat es dann nicht gereicht, um Wolfsburg in der ersten Liga zu halten. Ich denke mal, dass er sich jetzt noch ein paar mehr Gedanken um seine Zukunft machen wird.
Ja, definitiv, denke ich auch. Also ich fand das total krass, als ich das gelesen habe, dachte ich so, okay, heftig, ja, genau, vor 5 Jahren. Kann ich mich tatsächlich auch noch dran erinnern, bin ich in St. Petersburg gewesen, auch das ist etwas, was man sich irgendwie heutzutage gar nicht mehr vorstellen kann, ja, als es dann so die Runde machte, dass da in Parken, in Dänemark, in Kopenhagen im Stadion Christian Eriksen zusammengebrochen war. Und wie gesagt, als ich das denn jetzt las, dachte ich so, okay, dann, also wirklich so im Sinne von, dann, ich bin auch kein Mediziner, aber dann tritt lieber kürzer und genieß irgendwie noch das Leben, solange es denn irgendwie noch vorhanden ist.
Du bist kein Mediziner, aber hast trotzdem einen Doktortitel.
Definitiv.
Ja, ja, genau. Ich hab eine Professur.
Ja.
Professor, ja. Augustin, mhm, ist Dr. Wittke. Wir reden jetzt über Marcel Rapp und den FC St. Pauli. Haben wir ja am Anfang der Folge auch, ja, schon so ein bisschen gemacht. Ich finde, man muss da schon noch einen Schritt zurückgehen. Es hat ja fast 3 Wochen gedauert, bis dann die Trennung des FC St. Pauli von Alexander Blessin durch war. Und St. Pauli hat ja seinem, aus heutiger Sicht muss man sagen, Ex-Trainer wirklich den roten Teppich ausgerollt. Er brauchte Bedenkzeit, ob er die Energie verspüre, mit St. Pauli trotz eines gültigen Vertrages in die zweite Liga zu gehen. Und mit jedem Tag Bedenkzeit, am Ende waren es ja fast 3 Wochen, wurde ja ein Verbleib von Blessin am Hamburger Millerntor unwahrscheinlicher. Selbst wenn er gesagt hätte, ja doch, ich bleib, wie hättest du das denn vermitteln können? Ich glaube, der FC St. Pauli hat uns da, und das ist ja auch das gute Recht eines jeden Vereins, nicht immer reinen Wein eingeschenkt. Das war für mich ein Pokerspiel. Blessin stand ja auch auf der Liste des VfL Wolfsburg und St. Pauli hat, glaube ich, darauf gehofft, dass der VfL Wolfsburg ihn für viel Geld aus einem laufenden Vertrag rauskauft. Dann kam der VfL Wolfsburg mit Tobias Strobel vom SC Verl um die Ecke. Dann ging es ja auch mit Blessin und St. Pauli sehr schnell. Und dann hat St. Pauli die Trennung von Blessin bekannt gegeben und hat dann 24 Stunden später Marcel Rapp als seinen Nachfolger präsentiert. Den zaubert man ja auch nicht einfach so mir nichts, dir nichts aus dem Hut. Da hat es ja vorher auch schon ausgiebige Gespräche gegeben. Ich finde, das muss man vorweg schicken, bevor man jetzt über Marcel Rapp und St. Pauli spricht. Jetzt sag du doch erstmal, Marcel Rapp und St. Pauli. Ich will jetzt hier wieder keinen ewigen Monolog halten. Ich habe natürlich auch eine Meinung zu Marcel Rapp.
Also es ist natürlich so, wenn du dir Marcel Rapp als solchen anschaust, dann weißt du, dass du einen unfassbaren Empathen bekommst, und das hat er natürlich auch, und das werden sicherlich auch andere Trainer so angehen und so verfolgen, aber auch bei der Vorstellungspressekonferenz gesagt, dass er natürlich jetzt erstmal nach und nach die Spieler anrufen wird und eine Verbindung zu den Spielern aufbauen möchte, denn nur die Inhalte können dann oder die Inhalte können nur dann vermittelt werden, wenn man auch eine entsprechende Beziehung zu seinen Spielern hat.
Ganz kurzer Gag, ja, von mir. Na? Hauke Wahl geht ran und sagt, du, ich bin hier gerade in Wolfsburg im Funkloch, ich kann gerade nicht.
Ja, möglicherweise. Habe ich ja vor Wochen schon gesagt, da hast du damals noch gesagt, das sind nur Störfeuer gewesen, da glaubst du, da ist gar nichts dran. Und plötzlich entpuppt sich Fabian Wittke doch als kleiner Fußball Prophet und hat dann vielleicht hin und wieder doch ein paar.
Du warst halt auch schon oft in Wolfsburg. Du weißt, wie schön es da ist und dass man da auch gut leben kann.
Definitiv. Gerade die Altstadt ist schön. Aber in jedem Fall, genau, Marcel Rapp, das ist ja auch das, was ihm noch lange hinterher rief, was noch so lange nachhalte, ist ein Menschenfänger, ist ein unfassbar netter, umgänglicher Kumpeltyp, hat einen ganz, ganz hohen Anspruch, was die Werte angeht, das Miteinander angeht, den Umgangsform angeht. Und genau, wie er natürlich richtig sagt, kannst du nur dann entsprechende Inhalte vermitteln, wenn du auch vorher schon eine Beziehung zu den Spielern aufgebaut hast. Und keinem nehme ich das so sehr ab wie ihm. Gleichermaßen weiß er natürlich auch noch gar nicht, wie dieses Team aussehen wird. Und das hast du ja gerade eben auch so fallen lassen, ob Hauke Wahl noch dabei ist. Er muss sich einen neuen Torhüter suchen.
Vielleicht. Nein, den gibt's ja, Ben Voll. Also der wurde ja als Nummer 2 in den vergangenen Jahren auch als zukünftige Nummer 1 aufgebaut. Also das ist der neue Stammkeeper und der ist gut, der ist richtig gut.
Glaubst du?
Ja.
Glaubst du, das wird's? Okay. Definitiv. Okay, aber dann wird er, wie gesagt, dann machen wir es ja nicht an jeder einzelnen Position fest, aber in jedem Fall muss es ein neues Team geben. Und das hat er natürlich auch auf der Pressekonferenz gesagt. Man sollte jetzt nicht und darf nicht den Fehler machen, quasi, was ich ja auch schon in der vergangenen Folge gesagt habe, als Erstligist weiterspielen. Also zu versuchen, dass du in der zweiten Liga mit Erstliga-Fußball wieder zum Erfolg kommen kannst, das sollte man nicht machen, denn das wird nicht funktionieren, hat Marcel Rapp gesagt. Ich finde, unter diesem Gesichtspunkt, dass der FC St. Pauli ja auch gerne sich selber auf die Regenbogenfahnen schreibt, ein sehr sozialer und empathischer Verein zu sein, was natürlich auch, ich sage das jetzt natürlich so ein bisschen angespitzt und meine das aber auch gar nicht so, aber dafür passt natürlich auch Marcel Rapp perfekt und ich bin mir ziemlich sicher, dass der FC St. Pauli unter Marcel Rapp auch wieder erfolgreich sein wird. Oder was heißt wieder? Sie waren jetzt ja die vergangenen 2 Jahre in der ersten Liga, sind jetzt irgendwie abgestiegen, aber trotzdem in dem Sinne ja auch nicht erfolglos gewesen. So.
Ich muss dir sagen, mein erster Gedanke war, Marcel Rapp ist eine B-Lösung. B wie Bielefeld. Weil ein Trainer, der mit Holstein Kiel aus der Bundesliga abgestiegen war, für die Kieler dann nicht gut genug war, also Holstein hat ihm nicht zugetraut, den nächsten Abstieg von der zweiten in die dritte Liga zu verhindern. Er wurde entlassen. Auf die Idee hätte auch Arminia Bielefeld kommen können. Bielefeld hat ja zeitgleich auch mit St. Pauli einen Trainer gesucht. Bielefeld ist eine Mannschaft, die jetzt in das zweite Zweitliga-Jahr in Folge geht. St. Pauli kommt von der oberen Etage, ist halt Absteiger von der ersten in die zweiten Liga. Und der hätte, finde ich, auch gut nach Bielefeld gepasst. Das ist der negative Ansatz, weil man muss ja schon seine Zeit in Kiel irgendwo nach der Hälfte auftrennen. Dass er mit Kiel aufgestiegen ist vor 2 Jahren, war natürlich ein Riesenerfolg. Kiel befand sich im Umbruch. Niemand hätte gedacht, dass die Mannschaft nach dem Weggang von, es waren Finn Bartels, Fabian Reese, Alexander Mühling, das sind 3 Spieler, die mir noch einfallen.
Ohne Nikola Rimberg.
Nikola Rimberg war...
Ach, du meinst, vor dem Aufstieg. 24,
genau.
Vor dem Aufstieg.
Er ist mit dieser Mannschaft, die den maximalen Umbruch hinter sich hatte, aufgestiegen. Und St. Pauli wird auch einen Umbruch logischerweise nach dem Abstieg vollziehen müssen. Und er hat es geschafft, mit einer Mannschaft, die sich im Umbruch befindet, aufzusteigen. Das ist schon mal positiv. Er hat dafür gesorgt, dass zum ersten Mal ein Verein aus Schleswig-Holstein in der Bundesliga dabei ist. Ist mit Kiel da abgestiegen, hat den Fokus auf die Offensive gesetzt. Ich glaube, Holstein hat 49 Tore in der Abstiegssaison erzielt, auch 80 oder noch mehr als 80 Gegentreffer kassiert. Aber die Ausrichtung war offensiv. Damit unterscheidet er sich schon sehr von dem spielerischen Ansatz seines Vorgängers. Und Alexander Blessin wurde zuletzt von vielen, vielen St. Pauli-Fans für seinen destruktiven Ansatz kritisiert. Und mit der Verpflichtung von Rapp wird auch ein anderer Fußball wieder Einzug in den Verein erhalten. Das ist schon mal gut. Ballbesitzfußball, viele Läufe, intensive Läufe, viel Bewegung mit dem Ball, gegen den Ball, viele Abschlüsse, viele Torabschlüsse, das ist gut. Und so zwischen diesen beiden extrem schwanke ich gerade so ein bisschen, dass er total sympathisch ist, finde ich auch, aber er ist jetzt halt auch nicht der Trainer, von dem sofort ein Hurra durch die Fanszene geht und der ganz viele Fantasien weckt, aber das kann er noch werden. Ich finde ein bisschen komisch, das hat er sich sicherlich nicht ausgedacht, diesen Satz, der da jetzt ja auch veröffentlicht wurde, vom Verein verbreitet wurde, den hat er sicherlich mit Uke Göttlich und Andreas Bornemann abgestimmt. Die Top 25 sind das Ziel des FC St. Pauli, das ist der Anspruch und dem kann man auch gerecht werden. Top 25 heißt ja, wir wären Siebter und alles ist in Ordnung. Also da kann man auf der einen Seite sagen, das ist eine gute Selbsteinschätzung, weil St. Pauli ist abgestiegen, ist ja als Absteiger nicht zwangsläufig auch wieder ein Aufstiegskandidat. Dafür gibt es die potenten Wolfsburger, Hertha BSC und auch Hannover 96, zwei Mannschaften, die wirtschaftlich besser aufgestellt sind als St. Pauli, wollen sicherlich auch mit aller Macht zurück in die Bundesliga. Und ich habe noch gar nicht von Nürnberg und Bochum und von Darmstadt gesprochen. Es wird schwierig für St. Pauli und dieser Satz, der schafft erstmal so ein bisschen Sicherheit. Und es wäre ja auch Quatsch, jetzt bei der Vorstellungspressekonferenz, ohne zu wissen, wie das Team aussieht, gleich ein Saisonziel rauszuposaunen. Das ist vielleicht taktisch ganz gut, aber nochmal die ganz große Aufbruchsstimmung. Und das liegt nicht nur an Marcel Rapp, das liegt auch an dieser drei Wochen langen Hängepartie um Alexander Blessin, ist jetzt in den vergangenen Tagen gerade nicht ausgelöst worden.
Das kann ja sein, aber ich glaube, da unterliegen die St. Pauli-Fans einer Fehleinschätzung. Und zwar deshalb, weil ich denke, man muss auch nochmal ganz genau hingucken, was er unter welchen Bedingungen gemacht hat. Marcel Rapp hat die Möglichkeit, Spieler besser zu machen. Marcel Rapp ist detailverliebt. Marcel Rapp hat es auch geschafft in der vergangenen Saison, in der ja mit Holstein Kiel auch hauptsächlich gegen den Abstieg in der zweiten Liga gekämpft hat, mit die fitteste Mannschaft an den Start zu bringen. Da geht es um die meisten Kilometer, die gelaufen werden, ja, die intensiven Läufe. Also das kann er schon. In der ersten Liga muss man sagen, ich finde, Holstein Kiel, haben wir ja nun auch zuhauf drüber gesprochen, hat es einfach verpasst, Marcel Rapp einen erstligatauglichen Kader an die Hand zu geben. Da muss man ganz klar natürlich auch in Richtung Carsten Wehmann schauen, aber natürlich auch in Richtung der Gelder, die man damals Carsten Wehmann und auch Marcel Rapp zur Verfügung gestellt hat, um einen entsprechenden Kader aufzustellen. Ich finde, was er wiederum, und deswegen darfst du sozusagen nicht am Ende den Abstieg bewerten oder natürlich dann auch im vergangenen Sommer den Kader, mit dem er gegen den Abstieg gekämpft hat, sondern du musst auf das blicken, was er geschafft hat, unter den vorhandenen Möglichkeiten rauszuholen. Und das finde ich, das war exorbitant. Dass sicherlich dann nach 4,5 Jahren die Geschichte auch mal auserzählt ist und dass er möglicherweise auch dann auserzählt war und vielleicht ja auch dann noch viel länger im Amt geblieben ist, gerade weil er eben diese Erfolge hatte bei Holstein Kiel, das mag alles sein. Und dass es dann wieder einen neuen Impuls braucht, ist auch völlig okay. Ich glaube, dass die Bedingungen beim FC St. Pauli für Marcel Rapp besser sein werden, als sie waren bei Holstein Kiel. Und dass da jetzt auch nochmal wieder was Neues aufgebaut wird. Und gleichermaßen glaube ich auch, dass es wahrscheinlich ein gutes Ergebnis wäre, wenn St. Pauli vielleicht, solange es geht, mit Tuchfühlung nach oben die Chance hat, da mitzuspielen. Und vielleicht auch am Ende der Saison Siebter wird. Das ist natürlich ein Satz, den kein Fan der Welt unterschreibt. Aber wenn du dir dann die vergangene Saison von Holstein Kiel anschaust oder auch natürlich von vielen Absteigern aus der ersten Liga in der zweiten Fußball-Bundesliga, ist das dann die Realität, die man dann vielleicht auch einfach mal ertragen muss.
Du weißt aber ja auch als St. Pauli-Fan, dass du im Durchschnitt alle 10, 15 Jahre mal in die erste Liga kommst, ne? Also 2011 der Abstieg aus der ersten Bundesliga, den Wiederaufstieg gab es dann 2024, 13 Jahre später. Es gibt viele St. Pauli-Fans, die sagen, ach, ist die zweite Liga ist doch ganz gut, da passen wir viel besser rein, da werden wir auch mehr Siege feiern und da ist es doch schön, nicht so oft zu verlieren. Der Fußball ist dann auch attraktiver. Es gibt aber auch solche, die sagen, ey, das war jetzt eine so verpasste Chance oder die Möglichkeit wäre da gewesen, den Klassenerhalt zu schaffen. Wir wollen jetzt nicht wieder 10, 15 Jahre warten. Und wenn du dann hörst, ja, die Top 25 sind das Ziel, das haben auch vor 10 Jahren oder vor 15 Jahren Helmut Schulte und so hat das auch schon erzählt. Und da gehen wir wirklich bis in die Nullerjahre zurück. Das ist auch so ein bisschen unterfüttert mit Ambitionslosigkeit. Das ist ein Satz, den finden total einige völlig fein. Es gibt ja logischerweise auch völlig unterschiedliche Strömungen in der Fanszene des FC St. Pauli, aber es gibt auch welche, die sagen, ey, das kann ich nicht mehr hören. Was ist das denn? So, ne? Und
total, deswegen, also ich werfe ja auch dem FC St. Pauli vor, genau dieses im Winter nicht noch mit aller Macht, und damit meine ich jetzt wirklich mit aller Macht, abgewendet zu haben. Weil dieser Schaden, in die zweite Liga abzusteigen, ist ja so viel größer als den finanziellen Schaden, in Anführungszeichen, einzugehen, indem du nochmal den Kader so aufbesserst, dass er halt erstligatauglich bleibt oder wird.
Ja, es gab viele Fehlgriffe, ich glaube, die Saison des FC St. Pauli haben wir schon ausreichend analysiert. Da müssen wir jetzt auch nicht wieder die Rolle rückwärts machen. Mhm. Und es gibt natürlich auch die Anleihe, die so rund 30 Millionen Euro erwirtschaftet hat. Und das Geld wollte man aus Sicht des FC St. Pauli, ist das auch verständlich, nicht versenken, indem man sich jetzt einige Risikotransfers leistet, sondern das Geld soll in die Infrastruktur gesteckt werden. Perspektivisch soll ein konkurrenzfähiges Nachwuchsleistungszentrum entstehen und die Rasenplätze sollen auch dementsprechend ausgebessert werden und alles soll ein bisschen professioneller werden und da sehen die Entscheidungsträger dieses Geld eher und das ist schon ein nachvollziehbarer und vor allen Dingen auch nachhaltiger Ansatz. Ich glaube, man kann, und das trifft ja nicht nur auf den FC St. Pauli zu, das trifft momentan kurz vor der WM auf alle Vereine zu, noch gar keine stichhaltige Prognose abgeben. Wir wissen nicht, wie der Kader aussieht und deswegen ist es auch völlig illusorisch, da jetzt schon über ein Saisonziel zu fabulieren und das hat er ja auch richtig gemacht. Er hat sich da nicht locken lassen, aber diese Aussage, die Top 25 sind das Ziel des FC St. Pauli, das haben viele Trainer oder schon sagen müssen und viele Sportdirektoren und Helmut Schulte hat diesen Satz mal geprägt und das ist sehr, sehr lange her, dass der beim FC St. Pauli was zu sagen hatte. Das hat man schon so oft gehört.
Laut Kicker wird er sich eine Bleibe, auch ein schönes Wort, in Hamburg suchen. Vielleicht zieht er in die Wohnung von Jonas Bolt.
Ja, oder hier sein? Bei dir, wenn du mal wieder bei der High Rocks WM bist oder bei einem Beachvolleyball-Turnier, ist doch schön hier. Dann kann er sich hier breit machen.
Kann er gerne machen.
Ne? Kann auch dein DAZN-Code, DAZN hast du nicht, ne? Was hast du noch?
Ich habe eigentlich gar nichts.
Sky.
Außer dich habe ich nicht.
Du hast Sky. Aber das hier darf man nicht anfassen. Also da bitte Zettel ankleben, Finger weg. Das ist wichtig meins. Hier, damit wir aufnehmen können. Ja, vielleicht wäre das auch was. Dann kannst du ihn so ein bisschen einführen hier.
Familie bleibt eher Dienstag, sage ich ihm. Dienstag. Entschuldigung. Man soll nicht essen und moderieren, ne?
Oder? Dienstags.
Isemarkt. Freitag Isemarkt.
Und wenn wir aufzeichnen, dann sagst du, so, jetzt gehen wir raus. Ne? Ja. Also jetzt mach mal einen langen Spaziergang. Oder wir legen die Aufzeichnung dann parallel zu den Trainingseinheiten.
Können wir gerne machen.
Damit es hier keinen Stau gibt.
Marcel Rapp,
in deiner Wohnung.
Falls du das jetzt hörst, du bist herzlich willkommen, hier gerne bei mir einzuziehen. Und was wollte ich noch sagen? Genau, Familie bleibt erstmal, Kinder bleiben erstmal in Kiel wohnen, gehen dann ja auch zur Schule.
Die können besser Hochdeutsch als er sicherlich, ne?
Bestimmt. Das wollte ich noch fragen. Gibt es denn einen Trainer, den du dir gewünscht hättest?
Nee. Also, nee? Ich habe kurz mal an Horst Steffen gedacht. Horst Steffen, ich weiß ja nicht, wenn du über Marcel Rapp nachdenkst,
oh, ein Düsenjäger fliegt hier durch das
Luftangriffen.
Meine Güte, war der laut. Ja. Nein, aber wenn du über Trainer nachdenkst, die gerade verfügbar sind, dann landest du ja, und das ist ja sicherlich auch in den Überlegungen des
Albert Riera,
des FC St. Pauli so gewesen, auch bei Horst Steffen. Ne?
Ja.
Also hätte ich mir auch vorstellen können. Hier ist was los. Ich glaube, die Soldaten wollen uns ein Zeichen geben, dass wir langsam zum Ende dieser Podcast-Episode kommen sollen.
Ja.
Ich kann jetzt auch wieder ein bisschen leiser reden. Also wir haben ja schon, oder ich zumindest, einen Song auf die Spotify-Playlist gepackt. Champs United Far Away in America. Damals war das ja noch so, vor der WM 1994 in den USA. Da mussten die Nationalspieler mit irgendeinem Schlager-Heini einen Song aufnehmen. Und die hatten da alle keinen Bock drauf. Das erfährt man übrigens auch in dieser guten Doku 11 Helden, ein Albtraum. Und das war sehr schlechte Musik. Aber schlechte Musik passt, weiß ich eben, nicht immer nur gut, sondern auch manchmal schlecht, ist perfekt auf unserer Liste. Deswegen gibt es von mir diesen Song.
Im Namen der Anstoß-Community, im Namen der Stussis wünschen wir Michael Augustin natürlich, wie sagt man so schön, safe travels. Du fliegst nach Houston. Deswegen gibt es natürlich Whitney Houston. Und zwar ganz liebe Grüße von uns oder wie Whitney Houston sagen würde, I will always love you. Tschüss, Michael.
Goodbye.
Anstoß, der Fußball-Podcast.